Schlag bitte eure Bibel im 1. Johannes Kapitel 3 auf. In deiner Beziehung mit Gott, gibt es da etwas, das du gerne noch mehr hättest? Gibt es da etwas, das dir noch fehlt? Vielleicht sogar eine ungestillte Sehnsucht in dir? Wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde ich sagen, ja. Ich möchte gerne Gott noch mehr erleben in meinem Leben. Ich möchte Gott gerne noch mehr wirken sehen in meinem Leben. Ich möchte gerne noch mehr Gebetserhörungen erleben. Ich möchte gerne noch mehr sehen, wie Gott mir aus schwierigen Situationen heraushilft. Ich möchte gerne noch mehr, wie wir gesungen haben, immer mehr von Gott, immer mehr. Und ich denke, wir alle wollen das. Und das hilft uns auch, guten Mutes zu sein. Und das spendet uns Trost. Und das nimmt uns unsere Ängste, wenn wir Gott in unserem Leben wirken sehen. Und natürlich freue ich mich total darauf, Gott eines Tages von Angesicht zu sehen. Wir wissen, zu Lebzeiten ist es leider nicht möglich, Gott zu sehen. Das können wir nicht überleben, ihn zu sehen. Im 2. Mose 33 sagte Gott zu Mose, dass es kein Mensch überleben kann, ihn zu sehen. Und ich stelle mir das so vor, wie Vampire, die nicht ins Tageslicht kommen können, weil sie sonst sterben, weil sie sonst verbrennen. Keine Angst, ich glaube nicht an Vampire. Aber das Beispiel gefällt mir. Aber unsere Hoffnung ist es, eines Tages Gott zu sehen und bei ihm zu sein und in aller Vertrautheit ihm begegnen zu dürfen. Und bis dahin haben wir aber noch einen langen Weg zu gehen. Wir haben noch einen Weg vor uns. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt zu Gott kommen können? Was sagt die Bibel darüber, wer überhaupt zu Gott kommen darf? Wer Gott überhaupt sehen darf? Und wer nicht? Und die Verse im 1. Johannes 3, Verse 1 bis 3, gehören zu meinen Lieblingsversen, weil sie mir über die Jahre auch immer wieder Trost gespendet haben. Und ich lese mal vor, was da steht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Johannes schreibt hier, dass wir Gottes Kinder sind, aber die Welt das nicht erkennen kann, weil sie Gott nicht kennt. Keiner in der Welt sagt, hey, schau mal, da sind ja Gottes Kinder da drüben. Das würde keiner machen. Und Johannes schreibt, dass wir eines Tages Gott sehen werden und sogar wie Gott sein werden. Und dass das diese Hoffnung ist, die wir alle gemeinsam haben. Und dann schreibt er, ein jeder, der diese Hoffnung hat, was tut er? Was tut er? Der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Warum schreibt Johannes, dass jeder, der diese Hoffnung hat, sich reinigt? Weil er wusste, dass Reinigung die Voraussetzung dafür war oder ist, überhaupt zu Gott zu kommen. Gott ist rein und heilig und jeder, der zu Gott kommen will, muss auch rein und heilig leben. Das Problem ist nur, wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann fühlen wir uns überhaupt nicht rein. Wir fühlen uns eher unrein. Und wir sehen sogar, wie selbst die Engel, die nie gesündigt haben, sich vor Gott unrein fühlen. Wir können das im Jesaja 6 nachlesen, wie die Engel vor Gottes Thron kamen und mit ihren Flügeln ihre Gesichter und ihre Füße bedeckten, weil sie sich unrein fühlten. Aber dennoch ist es möglich, rein zu sein. Wenn es nicht so wäre, hätte dann Jesus gesagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, in der Bergpredigt in Matthäus 5. Und in Anlehnung an seine Aussage ist der Titel meiner Predigt heute: Die reinen Herzens sind, werden Gott sehen. Und ich möchte heute über das Thema Reinheit reden. Ich möchte darüber reden, wie wertvoll es ist, dass wir reine Herzen haben. Und wie erstrebenswert es ist, auch unsere Herzen weiterhin rein zu halten. Und was es überhaupt bedeutet, ein reines Herz zu haben. Dass es nicht nur darum geht, einmal gereinigt worden zu sein, sondern dass es darum geht, unsere Herzen kontinuierlich rein zu halten und reine Herzen zu behalten. Und wir Menschen, wir haben das Bedürfnis nach Reinheit. Wir waschen uns morgens, mittags, abends. Wir reinigen unsere Kleidung, wir reinigen unsere Wohnungen. Wir reinigen unsere Autos. Wir wollen sauber sein und es um uns herum sauber haben. Wir schätzen Sauberkeit und Ordnung in unserem Leben. Wir wollen nicht schmutzig sein. Und dann gibt es noch das Thema der inneren Reinheit. Das Problem der Schuld. Das Problem des schlechten Gewissens. Und dementsprechend sehen wir auch in den unterschiedlichen Weltreligionen verschiedene Rituale der Reinigung. Im Islam zum Beispiel, bevor man betet, wäscht man sich. Man möchte rein vor Allah kommen. Oder auch die Toten, bevor man die Toten begräbt, wäscht man sie, damit sie rein vor Allah kommen. Mein Vater wurde gewaschen, bevor er beerdigt wurde. Im Hinduismus bedeutet Reinheit, dass keine Berührungen zu Personen einer niedrigeren Kaste erlaubt sind, weil das einen verunreinigt. Im Buddhismus bedeutet Reinheit, dass man unbetroffen und frei von äußeren weltlichen Einflüssen sein Leben lebt. Und für uns Christen bedeutet Reinheit, dass wir in der Taufe reingewaschen werden und ein reines und heiliges Leben führen. Mein erster Punkt für heute ist, Gott hat uns gereinigt und er reinigt uns auch weiterhin. Die Bibel lehrt uns, dass wir in der Taufe reingewaschen wurden, dass wir in der Taufe mit Jesus gestorben sind und zu einem neuen Leben auferstanden sind. Und Petrus beschreibt das sehr klar im 1. Petrus 3, Vers 21. Er beschreibt, dass in der Taufe nicht der Schmutz von unserem Körper abgewaschen wurde, sondern wir Gott um ein reines Gewissen bitten durch die Auferstehung Jesu Christi. Oder auch Paulus beschreibt das sehr deutlich im 1. Korinther 6, Vers 11. Ihr könnt gerne aufschlagen. Paulus behandelt das Thema Reinheit sehr ausführlich in den Korintherbriefen, weil die Korinther offensichtlich damit zu tun hatten. Und er schreibt im Vers 11, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. In der Taufe wurden wir reingewaschen und geheiligt. Wir sind nun rein wie ein Baby. Zwei Dinge sind in der Taufe passiert. Unsere Sünden wurden vergeben und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir wurden gereinigt und geheiligt. Und im Vers 19 schreibt Paulus weiter, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Unsere Körper sind nun Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt nun in uns. Was für eine Ehre. Und so wie Jesus im Johannes 2 oder Matthäus 21 den echten Tempel in Jerusalem gereinigt hatte, so reinigt nun sein Geist unseren Tempel, weil er in uns wohnt. Und ich denke, wir geben Gottes Geist zu wenig die Ehre. Ich selber gebe Gottes Geist zu wenig die Ehre. Ich denke oft, dass ich Dinge erreicht habe, weil ich mich vielleicht mal überwunden habe oder weil ich mal mutig gewesen war oder mir irgendwas vorgenommen habe. Als ob ich irgendetwas aus mir heraus tun könnte. Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen, heißt es im Philipper 2, Vers 13. Achte mal allein in der Apostelgeschichte darauf, was Gottes Geist alles bewirkt hat. Er hat total krass gleich von Anfang an gewirkt, durch die Apostel. Er hat Zeichen und Wunder getan. Die Apostel konnten in verschiedenen Sprachen predigen und die Leute konnten sie in ihren eigenen Sprachen hören. Und die erste Gemeinde ist kraftvoll entstanden. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Und es ging dann weiter. Die Gemeinde ist schnell gewachsen. Und Gottes Geist hat dafür gesorgt, dass Menschen zusammenkamen und einander begegnet sind. Gottes Geist hat das bewirkt. Ich kann mich oft darauf fokussieren, was die Jünger alles getan haben und dabei verpassen zu sehen, was Gottes Geist alles bewirkt hat. Wir haben in den letzten Wochen mit einem Freund in der Bibel studiert. Und am Ende haben wir sogar auch die Kosten überschlagen. Und wenn man die Kosten überschlägt, dann kann schon mal der Gedanke aufkommen, wie kann man überhaupt so rein und heilig leben? Das ist doch unmöglich. Und das stimmt. Wenn wir aus uns heraus so leben wollen, es ist unmöglich. Aber mit Gottes Geist, den wir in der Taufe empfangen, ist es möglich, rein und heilig zu leben. Wie und wann reinigt uns Gott eigentlich in unserem Alltag? Ich denke, Gott reinigt uns durch die Herausforderungen, durch die wir gehen. Und vielleicht hast du gerade große Herausforderungen in deinem Leben. Und du sitzt hier und du wünschst dir, dass Gott die Umstände ändert, dass er die Herausforderungen wegnimmt. Ich wünsche mir das oft. Aber vielleicht möchte Gott gar nicht die Umstände ändern und die Herausforderungen wegnehmen, weil genau sie dir helfen und dein Herz reinigen. Herausforderungen helfen uns zu wachsen. Und eine der herausforderndsten Verse in der Bibel ist für mich im Jakobus 1, Vers 2. Lass uns mal da weiterlesen. Jakobus 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun, bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wir sollen uns in den Anfechtungen freuen? Ich freue mich überhaupt nicht in all den Anfechtungen. Ich mag lieber, dass mein Leben schön glatt und reibungslos verläuft. Eine Woche ohne Probleme ist eine gute Woche für mich. Aber die Bibel lehrt an dieser Stelle genau das Gegenteil. Wir sollen uns freuen, wenn die Probleme kommen. Und einige von euch denken sich jetzt vielleicht, ja, wenn ich das so höre, dann möchte ich eigentlich gar nicht so vollkommen werden. Auf die Herausforderung kann ich gerne verzichten und auf all die Schmerzen. Wenn du es nicht möchtest, wird es auch nicht passieren. Oder wenn du denkst, du musst dich verändern. Es gibt einen großen Unterschied zwischen müssen und wollen. Gott will dich verändern. Er will dich sogar vollkommen machen. Aber er lässt dir die freie Wahl, ob du es auch möchtest. Vielleicht suchst du nach einer Bestimmung in deinem Leben und du kannst sie nicht richtig finden, weil du dich gegen die Reinigung wehrst. Du möchtest nicht leiden, du möchtest keine Schmerzen. Aber wenn du wie Jesus sein möchtest, dann musst du auch leiden. Dann musst du auch durch diese Leiden durchgehen. Gott möchte dich reinigen und er geht dabei vor wie ein Silberschmied. Was meine ich damit? Naja, wie reinigt denn ein Silberschmied sein Silber? Er nimmt sein Silber und packt es in eine große Schale aus Gusseisen. Und dann erhitzt er diese Schale auf eine so hohe Temperatur, bis das Silber irgendwann anfängt zu schmelzen. Und es wird flüssig. Und dann steigt all der Schmutz an die Oberfläche und bildet einen Schmutzfilm an der Oberfläche. Und der Schmied nimmt dann ein Sieb und nimmt diesen Schmutzfilm weg und erhitzt das Silber weiter. Und er wiederholt diesen Prozess so oft, bis kein Schmutz mehr an die Oberfläche kommt. Und er erkennt daran, dass das Silber richtig rein ist, indem er auf die Oberfläche draufschaut und sein eigenes Spiegelbild erkennen kann. Und vielleicht kannst du dir jetzt denken, worauf ich hinaus will. Du bist das Silber und Gott ist der Schmied. Und er reinigt dich. Und er möchte sich selber in dir wiedererkennen. Und er tut es. Und ich habe übrigens gelesen, der Schmelzpunkt von Silber liegt bei 961,8 Grad. Also es ist ziemlich heiß. Ja, es sind fast 1000 Grad. Und so kann es doch auch in unserem Leben sein, oder? Wir gehen durch diese Herausforderung durch und es ist heiß. Es ist Hitze. Es ist krass. Und wir müssen aber durchgehen, weil Gott uns dadurch reinigt. Und er bringt all diesen Schmutz an die Oberfläche. Und er möchte diesen Schmutz wegnehmen. Aber oft denken wir so, okay Gott, wenn du das in meinem Leben zulässt, dann schau mal, was ich dir jetzt antun kann. Und wir sündigen aus Frust. Ich habe schon oft aus Frust gesündigt. Aber Gott denkt sich, nein, 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 nicht. Er möchte das wegnehmen. Er möchte, dass du immer mehr wie Jesus wirst. Das bedeutet Vollkommenheit. Das bedeutet Reinheit. Im Psalm 66 beschreibt David genau diesen Prozess. Lies mal mit mir im Psalm 66, ab Vers 10. Psalm 66, Vers 10. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unseren Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns auch herausgeführt und uns erquickt. Beschreibt das nicht unser Leben? Gott lässt oft Herausforderungen zu in unserem Leben. Schwierige Situationen, durch die wir hindurchgehen müssen. Aber er bringt dabei auch hervor, was in unserem Herzen steckt. Und er möchte uns reinigen in diesem ganzen Prozess. Und er reinigt uns, wie Silber gereinigt wird. Er hilft uns, damit wir mehr wie Jesus werden können. Und das Gute ist, er hilft uns auch aus den Herausforderungen wieder herauszukommen. Und er erquickt uns dann. Und wir wissen, nach der Umkehr kommt die Erquickung. Aber erst muss all die Unreinheit an die Oberfläche kommen. Wir lesen weiter im 1. Johannes 1, Vers 7. Dort wird das genau beschrieben. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier steht, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Hier steht, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und er reinigt uns durch das kostbare Blut seines Sohnes. Das heißt im Licht wandeln. All der Schmutz kommt an die Oberfläche, ans Licht und wird von Gott weggenommen. Wann hast du das letzte Mal deine Sünden bekannt? Letzte Woche? Letzten Monat? Letztes Jahr? Ich treffe mich ja alle 2 Wochen mit unserem jungen Bruder Patrick und studiere mit ihm weiter die Bibel. Er wurde im Dezember getauft und wir machen jetzt weitere Studien und ich helfe ihm und möchte ihm einfach die Grundlagen des Glaubens noch tiefer beibringen. Die Sachen, die auch mir als junger Christ geholfen haben. Und über die Wochen hat sich jetzt so ergeben, dass immer mehr Brüder dazu kamen. Brüder wie William, Ojas, Pavel, Steffen, Kasimir war schon dabei, Mattes kommt ab und zu dazu. Und wir haben uns auch letzten Donnerstag getroffen. Und weil ich mich ja gerade auf diese Predigt hier vorbereitet habe, habe ich über das Thema Reinigung natürlich viel nachgedacht und habe die Stelle im 1. Johannes 1,7 vorgelesen. Und ich habe dann den Brüdern die Gelegenheit gegeben, ihre Sünden zu bekennen. Und ich habe selber den Anfang gemacht. Und es war so bewegend zu sehen, wie dann nach und nach jeder Bruder seine Sünden bekannt hat. Wie wir dann gemeinsam auf die Knie gegangen sind und Gott um Vergebung gebeten haben und auch füreinander gebetet haben. Hat mich sehr bewegt. Dieser Abend war auf jeden Fall ein sehr, sehr reinigender Abend für uns. Und ich habe mich danach so gefragt, wenn es für uns schon so ein Bedürfnis war, wie wird es in der ganzen Gemeinde aussehen? Wahrscheinlich wird es auch einige Geschwister geben, die total dieses Bedürfnis verspüren. Oder vielleicht sogar viele Geschwister geben, die ihre Sünden bekennen sollten. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, es ist ein großes Bedürfnis. Und ich weiß, es ist eine Überwindung. Man muss sich erniedrigen, wenn man seine Sünden bekennt. Aber wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, dann bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Und es zieht uns runter und es kann uns sogar krank machen. Und es schadet am Ende unserer Beziehung mit Gott und unseren Beziehungen zueinander. Aber wir dürfen unser Gewissen nicht belasten, indem wir unsere Sünden verschweigen. Wenn es etwas zu bekennen gibt, dann lass es raus. Greif dir einen Bruder, greif dir eine Schwester deines Vertrauens und bekenne deine Sünden. Gott möchte dich reinigen, aber du hast auch deine Verantwortung. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Wir müssen uns weiterhin reinigen. Wir sind ja nun rein geworden, wie wir gehört haben, durch die Taufe. Aber heißt das, dass wir ein für alle Mal rein sind? Bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, wir können auch wieder unrein werden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns beständig reinigen. Und dabei hilft uns auch Gott durch sein Wort, durch die Bibel. Die Bibel reinigt uns. Ich habe ja früher gerne Hip-Hop-Musik gehört und R&B-Musik und Soul. Und eine meiner Lieblingsbands war Arrested Development. Und da gibt's einen Sänger der Band, der heißt Speech. Und er ist unser Bruder. Er ist unser Bruder in der Gemeinde in Atlanta. Und ich bin 1999 Christ geworden und Arrested Development, die kam nach Berlin, um hier ein Konzert zu geben. Und Speech kam zu uns in den Gottesdienst. Es war 2000. Und Speech hat 2 Lieder gesungen auf der Bühne und ich fand das so cool. Und ich hatte meine CD extra mitgebracht und habe ihm die gegeben, dass er da mir ein Autogramm drauf gibt. Und er hat dann noch was dazu geschrieben. Er hat dann noch geschrieben, auf Englisch, to John, stay thirsty for truth. Und ich habe mich gefreut, aber ich dachte mir so, ist doch normal. Na klar will ich. Also es heißt auf Deutsch, bleib durstig nach der Wahrheit. Und für mich war das doch klar. Ist doch normal, dass ich durstig nach der Wahrheit bleiben will. Weil ich bin in 8 Tagen Christ geworden. Für mich war das selbstverständlich, dass ich in der Bibel forschen wollte. Und ich wollte Bibelverse auswendig lernen, so wie Dagmar zum Beispiel. Ich wollte mit Leuten die Bibel studieren. Für mich war das doch ganz klar. Heute, 17 Jahre später, verstehe ich, glaube ich, besser, was er damit meinte. Dieser Durst kann über die Jahre abnehmen. Heute habe ich leider nicht mehr so einen Durst nach der Wahrheit wie damals als junger Christ. Obwohl noch die Bibel mir doch so helfen kann und mein Herz so reinigen kann. Wovon müssen wir uns mit der Bibel reinigen? Biblisch gesehen gibt es 4 Bereiche, in denen wir uns reinhalten sollen. Der erste Bereich ist unsere Taten. Wir sollen reine Taten tun, reine Werke. Der zweite Bereich ist unsere Worte. Unsere Sprache soll rein sein. Der dritte Bereich ist unsere Gedanken. Unsere Gedanken sollen rein sein. Und der vierte Bereich ist unser Herz. Und was meine ich mit unser Herz? Mit unserem Herzen meine ich unsere Motive, unsere Einstellung, unser Gewissen, unsere Motivation soll rein sein. Und es gibt Verse, die diese verschiedenen Bereiche ansprechen. Manchmal sogar Verse, die mehrere Bereiche ansprechen. Und ich möchte mal jetzt 3 der weisen Sprüche Salomos vorlesen. Und du kannst mal überlegen, welche Bereiche der Reinheit hier angesprochen werden. Du brauchst nicht mitlesen, es reicht, wenn du einfach nur zuhörst. Und ich werde dich danach fragen. Sprüche 20, Vers 11. Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Welche Ebene von Reinheit wird hier angesprochen? Taten, genau, Taten. Nächster Vers, den kennen wir auch alle sehr gut. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Welche Ebene ist das hier? Das Herz, genau. Jetzt wird spannend, weil jetzt werden mehrere Ebenen angesprochen. Sprüche 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten bedenkt, was zu antworten ist, aber der Mund des Gottlosen schäumt Böses. Welche Bereiche werden hier angesprochen? Mund, Herz, genau. Und man könnte auch sagen Gedanken, weil er bedenkt. Na? Aus einem reinen Herzen kommen reine Motive und reine Gedanken. Und aus reinen Gedanken kommen reine Taten und reine Worte. Es hängt alles zusammen. Reinheit betrifft verschiedene Bereiche in unserem Leben. Sie betrifft zum Beispiel unseren Umgang mit Geld. Und ich weiß, ich habe mich in der Vergangenheit schon öfters mit meiner Habgier verunreinigt. Und ich habe unnötig Geld ausgegeben. Reinheit heißt, auf die eigenen Worte zu achten, nichts Böses zu reden. Unsere Worte sollen immer das Ziel haben, denjenigen, mit dem wir reden oder über den wir reden, zu stärken und zu reinigen. Wir sollen einander erbauen, wie wir auch vorhin im Abendmahl gehört haben. Reinheit heißt, auf unseren eigenen Körper zu achten. Wie wir gerade gehört haben, der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Und das betrifft natürlich unsere Ernährung, unsere Erholung, aber auch unsere Bewegung. Schlechte Ernährung hat Konsequenzen. Zu wenig Schlaf hat Konsequenzen. Zu wenig Bewegung hat Konsequenzen. Und das sage ich euch auch als Sportwissenschaftler, der hier vor euch steht. Macht mehr Sport, wenn es möglich ist. Wovon musst du dich reinigen? Jeder von uns hat Bereiche, in denen er sich reinigen muss. Was ist es bei dir? Ich muss mich, wie gesagt, von meiner Habsucht reinigen. Gerade letzte Woche wieder hatte ich plötzlich den Gedanken, ich würde mir gerne eine neue Fotokamera kaufen. Am besten von Sony, am besten eine Kamera, die auch 4K-Videos aufnehmen kann. Und die natürlich auch dementsprechend einiges kostet. Und ich hatte auch gleich verschiedene Argumente, die dafür sprechen, weil jetzt kommt ja bald der Sommer, da kann man schöne Fotos machen. Ich habe noch kleine Kinder, die kann ich ja auch dann fotografieren. Aber es gab ein Hauptargument dagegen. Ich habe nicht das Geld für diese Kamera. Und ich bin froh, dass ich dieser Versuchung nicht nachgegeben habe und diese Kamera nicht gekauft habe. Hebräer 12, Vers 14. Wie soll unsere Haltung in diesem ganzen Reinigungsprozess sein? Hebräer 12, Vers 14 beschreibt das. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sollen dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Wonach jagst du in deinem Leben? Jagst du nach beruflichem Erfolg? Jagst du nach finanzieller Sicherheit? Jagst du nach mehr Anerkennung? Jeder von uns hat etwas, nach dem er jagt. Die meisten von uns wissen auch genau, was sie erreichen wollen und wonach sie jagen. Gott zeigt uns hier, wonach wir jagen sollen. Wir sollen dem Frieden mit den Menschen nachjagen. Unsere Beziehungen sind das Wichtigste, das wir haben. Hast du Frieden mit den Menschen um dich herum? Sind deine Beziehungen in Ordnung? Das heißt Heiligkeit. Das heißt Reinigung. Und die Warnung an uns ist, ohne die Reinigung, ohne die Heiligung wird niemand Gott sehen. Und das ist krass. Möchtest du der Heiligung nachjagen? Die Versuchung wird immer sein, Abkürzungen zu nehmen oder nur nach außen hin rein zu erscheinen, sodass niemand merkt, was wirklich los ist in unserem Leben. Aber was ist, wenn wirklich niemand merkt, dass du dich verunreinigt hast? Was ist, wenn niemand dich fragt, ob du gesündigt hast, nur ob du deine Sünden bekennen möchtest? Wirst du denn dein Herz reinigen? Wirst du die Sachen ans Licht bringen? Wirst du radikale Entscheidungen treffen? Wenn du in deinem Herzen rein sein möchtest, dann lerne von Jesus, was das bedeutet, ein reines Herz zu haben. Weil im Vers 1 im Hebräer 12 sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen zu Jesus aufschauen, wenn wir ein reines Herz haben möchten. Jesus ließ sich vom Heiligen Geist leiten. Jesus hatte eine reine Motivation. Er wollte Gott gefallen. Und das inspiriert mich so sehr an ihm. Und ein Beispiel, das deutlich zeigt, dass Jesus ein reines Herz hatte, ist im Johannes 4, Vers 34. Schlag mal bitte dahin auf. Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Gottes Willen zu tun, war für Jesus so lebenswichtig wie Nahrung, wie Essen. So sehr lag ihm Gottes Sache am Herzen. Und er hat Gottes Werk vollendet. Was war Gottes Werk für Jesus? Die Kreuzigung. Seine eigene Opferung war Gottes Werk. Wir haben ja, wie gesagt, mit diesem Freund die Bibel gelesen und wir haben auch übers Kreuz gelesen. Und ich saß da in dieser Studie und dachte mir so, also ich war erstaunt darüber, wie wenig ich vom Kreuz motiviert bin im Alltag. Wo doch eigentlich nur das Kreuz mir helfen kann, ein reines Herz zu haben. Aus Liebe motiviert zu sein. Was gibt es für eine bessere Motivation als Liebe? Die Liebe wird uns helfen, auch unser Werk zu vollenden. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wenn wir lieben, dann ist es kein Zwang mehr. Dann müssen wir nicht, sondern wollen wir rein sein. Dann haben wir eine reine Motivation. Und das wird uns helfen, auch unser Werk zu vollenden. Was ist unser Werk? Unser Werk ist die Reinigung, die Heiligung für Gott. Wir müssen durch unsere Reinigung die Heiligung vollenden. Sünden verunreinigen unser Herz. Wer anfängt, Pornos zu schauen, verunreinigt sein Herz. Wer anfängt, Drogen und Alkohol zu missbrauchen, verunreinigt sein Herz. Er oder sie distanziert sich von Gott und von seinen Mitmenschen. Und wir wissen, wie das ist. Einige von uns haben das selber getan, andere von uns kennen welche aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, die das schon getan haben. Ich habe das selber getan. Ich weiß, wovon ich rede und ich bereue das. Der Stolz verunreinigt unser Herz. Ach, das habe ich doch schon so oft gehört. Schon wieder dasselbe Thema. Wie oft denn noch dieselben Predigten? Wenn du so denkst, dann ist meine Frage an dich, warum duschst du dich so oft? Warum benutzt du immer dieselbe Dusche? Weil du sonst schmutzig wirst, weil du sonst stinkst und du möchtest sauber sein. Und genauso ist es auch geistig zu sehen. Wir müssen uns reinigen, damit wir vor Gott nicht stinken und nicht schmutzig werden. Und wenn wir das tun, wenn wir das aber nicht tun, wird es Konsequenzen haben. Es wird Konsequenzen haben für unser Leben hier auf der Erde und für unsere Ewigkeiten. Damit bin ich beim dritten Punkt für heute, ist auch der kürzeste Punkt. Reinheit und Unreinheit haben Konsequenzen für unser irdisches Leben und Konsequenzen, die über unser irdisches Leben hinaus reichen. Wie sehen diese Konsequenzen aus? Im Lukas 11 erzählt Jesus eine Geschichte. Und er erzählt die Geschichte von einem bösen Geist, der aus einem Menschen herausfährt, die Wüste durchstreift, keine Ruhe findet und wieder zurückkommt zu demselben Menschen. Und er sieht das Innere des Menschen leer, sauber, geschmückt. Und er ruft noch 7 bösere Geister zu sich und sie gehen alle zusammen in diesen Menschen wieder hinein. Warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Was wollte er damit sagen? Ich denke, Jesus wollte die Gefahr verdeutlichen, die darin steckt, wenn wir uns von der Herrschaft der bösen Geister befreien, aber nicht unter die Herrschaft von Jesus stellen. Wenn wir unser Leben nicht mit Jesus füllen, dann liegt da eine große Gefahr drin und es kann mit uns schlimmer werden, als es vorher war. Das ist eine große Warnung, auch an uns. Wenn du ein reines Herz haben willst, lass dich dann von Jesus reinigen. Möchtest du ein besserer Ehemann oder eine bessere Ehefrau sein, lass dich von Jesus reinigen. Möchtest du ein ehrlicher Mensch sein, auf den man sich verlassen kann? Möchtest du keine Abhängigkeit mehr in deinem Leben, keine Abhängigkeit mehr von Alkohol, Drogen oder Zigaretten? Dann füll dein Herz mit Jesus und lass dich von ihm reinigen. Wie können die Konsequenzen von Unreinheit noch aussehen? Titus 1, Vers 15. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Die Unreinen können Gottes Wirken nicht sehen in ihrem Leben. Sie sehen Gott nicht, weil sie haben ein schlechtes Gewissen und einen schlechten Sinn, einen unreinen Sinn. Diejenigen aber, die ein reines Gewissen haben, die ein reines Herz haben, die sehen auch Gott wirken in ihrem Leben. Die sehen die guten Dinge, die in ihrem Leben passieren. Und sie sind auch traurig über die bösen Dinge, die passieren. Am Dienstag kam Estella von der Schule nach Hause. Und sie erzählte uns, dass eine Schulkameradin von ihr auf dem Schulhof von einem Jungen abgeworfen wurde. Mit einer Kastanie. Und die Kastanie hat das Mädchen im Auge getroffen. Und es war so schlimm, dass das Mädchen beinahe ihr Augenlicht verloren hat. Also sie musste ins Krankenhaus. Und es war dramatisch. Und Amalia saß bei uns und fing plötzlich an zu weinen. Und ich habe dann Amalia angeschaut und habe sie gefragt, Amalia, warum weinst du? Und sie hat gesagt, warum tun die Jungs sowas Böses? Amalia hat noch ein reines Herz. Und sie kann über das Böse in der Welt weinen. Wann hast du das letzte Mal über das Böse in der Welt geweint? Amalia fordert mich sehr heraus mit ihrem Herzen. Und ich schaue mir Amalia an und ich denke mir so, Amalia, bitte behalte dieses reine Herz. Weil ich weiß, die Einflüsse werden kommen. Und ich denke, so schaut Gott auch auf uns. Und er möchte auch, dass wir dieses reine Herz behalten, dass wir unser Herz nicht verunreinigen. Ich möchte mit der letzten Bibelstelle für heute aufzeigen, welche Konsequenzen Unreinheit auch für unsere Ewigkeit haben. Oder Reinheit und Unreinheit. Und die letzte Stelle ist in der Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Nur die Reinen und Heiligen werden zu Gott kommen. Diejenigen, die in dem Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Diejenigen, deren Namen im Himmel geschrieben stehen, werden zu Gott kommen. Die Unreinen werden nicht zu Gott kommen. Sie wurden nicht reingewaschen. Sie wurden nicht geheiligt und können nicht zu Gott kommen. Sie kommen dreckig vor Gott. Und Gott kann sie nicht annehmen und aufnehmen. Und das wird schlimme Konsequenzen haben für jeden, der zu Lebzeiten nicht umgekehrt ist von seiner Unreinheit. Ich fasse nochmal zusammen, worüber ich heute geredet habe. Erstens, Gott hat uns gereinigt und er reinigt uns weiterhin. Wir wurden in der Taufe reingewaschen. Wir haben seinen Heiligen Geist empfangen, der all den Schmutz an die Oberfläche bringt und uns reinigt. Und auch sein Wort reinigt uns. Und auch die Herausforderungen, durch die wir gehen, reinigen uns. Zweitens, wir sollen uns selber weiterhin reinigen. Auch wir haben unsere Verantwortung. Wir sollen rein und heilig leben, so wie er rein und heilig ist. Wir sollen im Licht wandeln und unsere Sünden bekennen, wenn wir gesündigt haben. Und drittens, unsere Reinigung hat Konsequenzen. Sie hat Konsequenzen für unser Leben hier auf der Erde, weil wir dann Frieden mit den Menschen um uns herum haben können und weil wir Gottes Wirken dadurch klarer sehen können. Und sie hat Konsequenzen für unsere Ewigkeit, weil unsere Reinheit bestimmt unser Schicksal in Ewigkeit. Sie entscheidet, ob wir zu Gott kommen werden oder nicht. Im Himmel werden wir viel Gemeinschaft haben. Deshalb lasst uns schon jetzt schon zu Lebzeiten viel Gemeinschaft haben und im Licht wandeln und unsere Herzen reinhalten. Im Himmel werden wir wie Gott sein. Wir werden ihn sehen und wie Gott sein. Deshalb lasst uns jetzt schon zu Lebzeiten danach streben, Gott immer ähnlicher zu werden. Das wird auch unsere Herzen reinhalten. Und denkt an sein Versprechen. Er reinigt uns wie das Silber, er möchte sich in uns widerspiegeln und er verspricht uns, wenn wir unsere Herzen reinhalten, dann werden wir Gott sehen. Amen.